Herzlich willkommen im zweiten Modul zum jetzt dritten Video mit dem Titel Unser Gehirn. Ja, unser Gehirn ist unser wichtigstes Werkzeug und dennoch lernen wir weder in der Schule noch sonst wo, wenn wir nicht gerade Psychologie studieren, wie dieses Ding da oben zwischen unseren Ohren eigentlich funktioniert. Und das ist sehr schade, denn letztendlich entscheidet sich alles zwischen unseren Ohren, ob wir ein glückliches Leben leben, ein zufriedenes Leben oder eben ein Leben, wo wir denken, es hat irgendwie nicht die Qualität, die es haben sollte. Und das wäre sehr schade. Lassen Sie uns also einen Blick drauf werfen, wie dieses Werkzeug, unser Hauptwerkzeug eben zwischen unseren Ohren funktioniert. Legen wir also gleich los. Was lernen Sie in diesem Video? Sie lernen Ihr wichtigstes Werkzeug, Ihr Gehirn, besser kennen. Wozu, fragen Sie sich vielleicht, um zu verstehen, was es braucht, damit es effektiver nutzen können. Sie lernen, welchen Effekt Schlaf auf Ihre Leistungsfähigkeit hat. Sie lernen den Unterschied von Bewusstsein und Unterbewusstsein kennen und wie Sie anfangen, Ihr Unterbewusstsein zu steuern. Welche biologischen Grundlagen wollen oder sollten Sie wissen? Und was ist überhaupt notwendig? Schließlich ist das hier keine Biologie- und Psychologie-Vorlesung, sondern ein Führungskräftetraining. Und in diesem Training sollten Sie nur von mir die relevantesten Dinge mit an die Hand bekommen und lernen, die Sie für den Führungsalltag auch wirklich brauchen. Und das Ganze dann auch noch mit ein bisschen Spaß. Apropos Spaß. Mit Freude lernt es sich leichter. Und Freude ist eine Emotion, die Sie in ein Gefühl verwandeln können. Zum Beispiel in ein Glücksgefühl. Und wenn Gefühle im Spiel sind, erinnern Sie sich um ein Vielfaches besser an etwas, was Sie gelernt haben, als ohne Gefühl. Wenn Sie also nach diesem Video mehr über das menschliche Gehirn lernen wollen, dann lade ich Sie zu einigen Videos ein, wie zum Beispiel von Manfred Spitzer. Dieser Mensch, hier nochmal ein Foto von ihm, ist ein deutscher Psychiater, ein Psychologe und ein Hochschullehrer. Er hat die Videoreihe Geist und Gehirn geprägt. Und das Schöne daran ist, dass Sie auf der einen Seite dieses DVD-Set zwar kaufen können, auf der anderen Seite aber sehr vieles davon in der Mediathek von BR Alpha, dem TV-Sender BR Alpha, kostenfrei eben sich auch anschauen können. Also wenn Sie Lust haben, noch mehr zu lernen über Ihr Gehirn, weit über dieses Video hinaus, dann können Sie da einmal reinschauen. Einige Menschen haben sich von dieser TV-Serie auch die Mühe gemacht, diese aufzunehmen und auf YouTube hochzuladen. Das heißt also, Sie müssen noch nicht mal in die Mediathek reingehen, sondern können sich das eben auch auf YouTube anschauen, wenn Sie die Materie denn weiter interessiert. Eine weitere Koryphäe auf dem Gebiet der Gehirnforschung ist, hier nochmal die Quelle zum Bild, ist Gerald Hüther, ein deutscher Neurobiologe und auch Autor. Gerald Hüther arbeitet seit über 2 Jahrzehnten nicht mehr im Dienste der Wissenschaft, zumindest nicht hauptberuflich. Und das gibt ihm jetzt einfach mehr Freiheit, Bücher zu schreiben. Und zwar so zu schreiben, dass wir sie alle verstehen können. Das nennt man dann aus wissenschaftlicher Sicht nicht mehr wissenschaftlich, sondern populärwissenschaftlich. Man muss sich ja abgrenzen. Also zumindest mal denken das die Akademiker, dass man das muss. Es bedeutet also, wenn das populärwissenschaftlich ist, dass diese Bücher für uns alle geschrieben wurden und nicht eben nur für Fachpublikum und damit auch verständlicher formuliert sein dürfen. Bücher mit dem Titel zum Beispiel Was wir sind und was wir sein könnten oder Mit Freude lernen oder Rettet das Spiel, weil Leben mehr als Funktionieren ist, erfreuen sich großer Beliebtheit. Schauen Sie doch mal beim Buchhändler Ihres Vertrauens vorbei oder bei berühmten Internetplattformen, die Bücher verkaufen. Also bei Belieben können Sie hier das Wissen über das Gehirn oder über die menschliche Psyche gerne vertiefen. Schaden wird es Ihnen auf gar keinen Fall. Wir konzentrieren uns erstmal auf die Grundlagen, die Ihnen den Führungsalltag dann erleichtern können. Hier nochmal die Quelle für das Bild. Was ist eigentlich Allgemeinwissen? Also was kann ich voraussetzen? Wo kann ich anfangen, über das Gehirn zu sprechen? Und meiner Erfahrung nach gibt es da große Unterschiede. Der eine von uns hat im Biologieunterricht vielleicht mehr aufgepasst als der andere. Lassen Sie uns also daher kurz eine Grundlage legen, damit alle von uns auf jeden Fall die wichtigsten Begriffe einmal gehört haben. Zumindest mal gehört haben. Sie müssen das nicht auswendig lernen, aber ein bisschen Allgemeinbildung oder vielleicht Wiederholung der Allgemeinbildung nebenbei schadet ja nicht, wenn es um unsere eigene Kommandozentrale, also unser wichtigstes Werkzeug im Leben geht, oder? Okay, also los! Nutzen wir wirklich nur einen Bruchteil der Kapazität unseres Gehirns? Dieser Leitsatz, dass wir nur 5-10% unseres Gehirns benutzen, ist weit verbreitet. Es ist allerdings nur teilweise richtig. Konkrete Prozentzahlen sind nämlich schlichtweg nicht belegt. Was belegt ist, ist, dass wir immer noch ein bisschen mehr aus unserem Gehirn herausholen können, dass also immer noch ein bisschen mehr geht. Es gibt viele Techniken, mit denen man sehr viel mehr lernen kann, als wir das in der Schule eben so gelernt haben, indem man sein Gedächtnis besser trainieren kann, indem man aber auch seine Wahrnehmung besser trainieren kann. Und das ist auch richtige Arbeit. Also das ist anstrengend. Auf einem Seminar vor 3 Jahren dachte ich einmal wirklich, am zweiten Tag war das ungefähr, dass mein Hauptprozessor irgendwie überhitzt. Da musste dann auf einmal ganz viel Wasser trinken. Und es war eine interessante Erfahrung. Aber ich merkte richtig, dass die Tage danach sich da einiges gesetzt hat. Es hat sich also gelohnt, viel in dem Moment zu lernen und auch gewisse Dinge umzustrukturieren. Und ich frage mich dann auch immer, warum soll ich mich denn schonen, wenn ich weiß, dass genau das Gegenteil davon gesund ist? Aber dazu gleich mehr. Erstmal hier weiter im Text zum Allgemeinwissen. Wenn wir unser Gehirn nutzen und fordern, entstehen mehr Verknüpfungen, also Axonen in den Neuronen, die über Synapsen miteinander verbunden sind und über Neurotransmitter, das chemische Substanzen, die miteinander kommunizieren. So, und jetzt haben Sie schon mindestens mal alle wichtigen Fachbegriffe geballt gehört. Hier fängt dann der Psychologiestudent erst richtig an, Spaß zu haben, denn das ist nur in Anführungszeichen die Oberfläche. Um wirklich zu verstehen, was da passiert, muss der Wissenschaftler nun runter auf die molekulare Ebene. Aber zum Glück brauchen wir das hier nicht. Wir kriegen die Ergebnisse von der Wissenschaft frei Haus geliefert und dafür möchte ich mich einmal bei allen Wissenschaftlern für ihre Mühen in Laboren und in den ganzen Untersuchungen eben einmal recht herzlich bedanken. Aber zurück zum Thema. Sobald wir also unser Gehirn benutzen und fordern, entstehen neue Verknüpfungen. Unsere Infrastruktur wächst also wie ein, man könnte es vergleichen, wie mit einem Straßennetz. Hier wird eine neue Straße gebaut, da wird eine Straße ausgebaut. Aber leider gilt das eben auch umgekehrt. Wenn wir unser Gehirn nicht nutzen, werden diese Verknüpfungen abgebaut. Und das ist natürlich sehr schade. Unser Gehirn verbraucht zwar verhältnismäßig viel Energie, also so circa 20% der gesamten Tagesenergie, aber unser Gehirn ist sehr ressourcenorientiert und das ist eben der Grund, warum eben Dinge, die nicht mehr gebraucht werden, schlichtweg abgebaut werden. Das Argument, das Gehirn zu schonen, indem man es nicht benutzt, ist damit eben nicht mehr länger haltbar und gilt eben nicht. Das wird einige, nicht alle freuen, die meisten haben sich schon gedacht, es gibt also keinen Grund mehr, jetzt großartig zu sagen, Mensch, ich lehne mich zurück und tue nichts mehr fürs Gehirn, damit es auch möglichst lange hält. Denn das Gegenteil ist da sogar der Fall. Und inzwischen auch belegt, vielleicht haben Sie schon mal von der Krankheit Demenz gehört. Inzwischen ist wissenschaftlich bewiesen, dass aktive Gehirne, also Gehirne, die viel gefordert werden, und auch abwechslungsreich und rege benutzt werden, dass sich Krankheiten wie Demenz um 10 bis 15 Jahre nach hinten verschieben lassen. Also wenn Sie zum Beispiel sonst mit 65 oder sagen wir mit 70 Jahren dement werden würden, Sie aber die letzten 20 Jahre massiv dazu genutzt haben, unterschiedliche Dinge zu machen, vielleicht ein paar komplexe Bewegungsabläufe gelernt haben, parallel viel gelesen haben, sich immer in die neuesten Technologien reingedacht haben, vielleicht als Unternehmer auch neuen Trends gefolgt sind mit Veränderungen in ihrem Unternehmen, dann werden Sie nicht dementkrank mit 70, sondern eben erst mit 80 oder 85. Und wer schon mal Demenz erlebt hat, weiß, dass da die Lebensqualität nicht nur von dem Dementkranken selber, sondern eben auch von den Angehörigen massiv nach unten geht. Und das finde ich schon eine erstaunliche Geschichte, dass man eben durch die Nutzung, durch die effektive und verschiedenartige, abwechslungsreiche Nutzung des Gehirns solche Unterschiede eben möglich sind. Und wenn Sie jetzt schon 60 sind und sagen, Mensch, hat es eh keinen Zweck mehr, die Erkenntnis ist eben auch, es ist nie zu spät, um damit anzufangen. Und das ist das Schöne, also auch, man sagt ja immer, wann's Hänschen nicht mehr lernt, lernt Hans nimmermehr. Das ist eben auch nur teilweise richtig. Klar, es ist als Kind viel, viel, viel einfacher, Dinge einfach zu erlernen, wie eine zweite Fremdsprache. Da denken Sie als Kind gar nicht drüber nach. Wenn Sie aber im hohen Alter eine gute Motivation haben, noch Chinesisch oder was auch immer zu lernen, weil Sie dort irgendwie einen Lebenspartner gefunden haben oder was auch immer, dann sind auch diese Gehirne absolut leistungsfähig dahingehend, diese Sprache zu erlernen. Klar, dauert alles ein bisschen länger, ist vielleicht auch ein bisschen anstrengender, als wenn Sie ein Kind sind, aber es ist auf jeden Fall möglich. Das Gehirn ist eben wie ein Muskel und es ist fast nie zu spät, mit dem Training anzufangen. Also klar, wenn Sie schon an Demenz erkrankt sind, dann wird es schwierig, aber davor ist es eben möglich, mit einem gesunden Gehirn jederzeit anzufangen. Und das Gehirn hat eben viele Eigenschaften eines Muskels. Es muss eben gereizt werden, es muss gefordert werden, um zu wachsen. Und es braucht aber auch Ruhephasen, damit sich gewisse neue Dinge eben setzen können. Da kommen wir gleich dann auch nochmal beim Thema Schlaf drauf zu sprechen. Wachstum bedeutet hier eben ganz konkret nicht ein Wachstum im Gesamtvolumen, das wäre ein bisschen schwierig aufgrund unserer Schädeldecke, sondern eben Anstieg der Anzahl der Verbindungen im Gehirn selbst. Kommen wir jetzt zu den Grundlagen des Gehirns. Unser Gehirn hat verschiedene Areale. Vom Gehirnstamm bis zum Kleinhirn, also der sogenannte Keller, hin zum limbischen System, dem sogenannten Erdgeschoss, oder bis zur Großhirnrinde, das Obergeschoss. Also letztendlich kann man sich das Ganze so vorstellen wie ein Haus. Und es wurde eben auch genau in dieser Reihenfolge, also vom Keller bis zum Obergeschoss, eben über einen sehr, sehr langen Zeitraum eben erbaut. Und deswegen ist es auch nicht aus einem Guss, sondern es wurde immer wieder angebaut. Und das ist relativ gut gelungen. Allerdings ist es eben so, unser Gehirn hat konkurrierende Areale. Also Unternehmensberater würden sagen, da müssten mal die Strukturen und die Prozesse gestreamlined werden. Also mal so richtig in einen Guss gepackt werden. Das heißt, dass man dafür sorgen müsste, dass die unterschiedlichen Teile besser und harmonischer zusammenarbeiten müssten. Also ein Beispiel, um das ein bisschen plastischer zu machen. Ein plötzlicher Schreck mit Angst aktiviert in Ihnen, also in Ihnen und in mir, das Fluchtkampfprogramm. Und noch bevor das Großhirn etwas davon mitbekommen hat. Also selbst wenn das Großhirn dann sagen würde, mal ganz entspannt bleiben, das ist hier nur ein Meeting, es geht nicht ums Überleben und so weiter und so weiter, da ist dieser ganze Mechanismus schon längst angelaufen. Denn in dem Moment geht es erstmal, also denkt der Körper aus der vergangenen Zeit eben, es geht ums Überleben und mobilisiert alles, was nötig ist, um zu überleben. Ja, wir hatten das im letzten Video schon teilweise eben, welche körperlichen Prozesse da alles stattfinden. Und hier ist es eben, dass Emotionen und Gefühle dann immer das logische und rationale Denken übertrumpfen. Und je nachdem, wie intensiv dieses Gefühl und die daraus resultierende Angst dann sind oder dieser Überlebensinstinkt, je intensiver die sind, desto weniger können sie überhaupt noch auf Ressourcen des rationalen Denkens zurückgreifen. Denn alle Ressourcen sind nur noch in dieses Flucht- und Kampfmodus investiert und gewisse Hirnareale werden wie abgeschaltet, weil die im Moment nicht notwendig sind, weil es im Moment nicht relevant ist, dass sie rational denken können. Denkt unser altes Gehirn oder die alten Anteile des Gehirns. Viele Dinge können Sie ändern, manche aber eben auch nicht. Beispiele: Ihre Körpertemperatur, Ihre Atmung, Ihr Herzschlag, Ihre Verdauung. Auch wenn Sie im Meeting sitzen und sagen, ich laufe jetzt nicht davon, Also bitte, lieber Organismus, reduziere den Herzschlag wieder und auch den Drang, um die Ecke gehen zu müssen. Ich brauche jetzt meine volle Kapazität des Frontallappens, meine volle Kapazität des Großhirns. Das wird, wenn überhaupt, erst nach einer gewissen Zeit funktionieren, nämlich wenn Sie dann wirklich Ihrem wenn dieses Adrenalin, was erst einmal da ist in Ihrer Blutbahn, wenn das nach und nach wieder abgebaut wurde. Unser Gehirn ist eben für unsere moderne Welt nicht geeignet. Die letzten größeren Anpassungen unseres Gehirns sind rund 100.000 Jahre her. Also beurteilen Sie gerne selbst, wie gut wir uns in den letzten 100.000 Jahren uns verändert haben von unserer Lebenswelt her. Mit viel Sitzen, zu viel Essen, Anzahl der Selbsthilfeliteratur in den Buchhandlungen spricht ja da auch Bände. Und wie sehr das unser Gehirn mit den ganzen Prozessen noch an diese moderne Welt schon angepasst ist oder nicht. Das müssen wir einfach berücksichtigen, dass wir da von unserem Gehirnstrukturen her, von diesen Prozessen, die da ablaufen, eben nicht der Homo economicus sind, also der rational denkende Mensch, der die Entscheidung immer aufgrund von Sachargumenten abwägt und so weiter, sondern eben unser Gehirn ist für die moderne Welt nicht geeignet. Und was aber auch der Punkt ist, was uns auch nicht immer hilfreich zur Seite springt, ist eben, unser Gehirn giert nach neuen unterschiedlichen Herausforderungen und konzentrierten Aktivitäten. Unser Gehirn will gefordert werden. Und das ist jetzt vielleicht auch eine harte Wahrheit für Netflix-Fans oder für andere Streaming-Anbieter. Einige Serien und Geschichten sind zwar neu und deshalb haben die auch so eine gewisse Faszination in sich, aber Serien zu schauen oder Fernsehen zu sehen, ist keine Herausforderung. Im Gegenteil. Deshalb erfreuen sich auch zum Beispiel Gehirntraining-Apps so großer Beliebtheit, weil man eben in dem Moment sein Gehirn dann doch auf eine gewisse Art und Weise fordert. Womit füttere ich mein Gehirn? Wenn wir gerade vom Fernsehen und von Gehirn-Apps gesprochen haben, dann ist das die nächste Frage. Hier gibt es eine große Ähnlichkeit zum Körper. Also Vergleich, essen Sie mal ein Jahr lang entweder Obst oder Schokoriegel. Am ersten Tag oder in der ersten Woche macht das fast keinen Unterschied. Also ob Sie jetzt Obst essen als Snack zwischendurch oder eben Schokolade. Aber Sie wissen oder vielleicht ahnen Sie auch es zumindest, alles zählt. Also jedes Stück Obst, jedes Stück Schokolade, alles zählt. Und wenn Sie sich nach einem Jahr dann nach so einem solchen Experiment auf die Waage stellen oder im Spiegel begutachten, werden Sie eben einen Unterschied feststellen. Wahrscheinlich schon deutlich früher als ein Jahr. Und so einen Unterschied gibt es eben auch im Gehirn. Also ob Sie jetzt Bücher, Seminare, Trainings, Hörbücher oder Gehirntrainings-Apps mit anspruchsvollen Inhalten konsumieren oder eben sich auf der anderen Seite immer nur Castingshows, Promi-Dinner vielleicht oder entsprechende Formate oder den ganzen Tag auch nur Negativschlagzeilen reinziehen, sich mit Menschen umgeben, die sich nur über deren eigene Situation beschweren, ohne zu handeln, sich also als Opfer fühlen, herumlamentieren, dass alles so ungerecht ist und so weiter und so weiter, wird es eben auch, wie Obst und Schokolade, einen Unterschied machen, was am Ende dann dabei herauskommt. Ihr Gehirn arbeitet mit dem, was es bekommt. Verstehen Sie mich jetzt bitte nicht falsch. Also es geht nicht darum, dass Sie jetzt Ihr Leben in Askese verbringen müssen, dass Sie immer nur nutzenorientiert leben und arbeiten sollen. Man kann sich ruhig mal Entspannung gönnen. Das ist sogar sehr, sehr, sehr wichtig. Man kann sich auch einfach mal gewissen Dingen hingeben. Diesen Dingen dann aber das auch bewusst machen und dann eben auch genießen und einfach nicht das in 2-3 Stunden am Tag, abends, wenn man nach Hause kommt, sich einfach unreflektiert, unbewusst von den Fernseher setzen und einfach konsumieren, was dann eben kommt oder was eben nicht kommt. Das ist da der große Unterschied. Genauso wenig wie ein Fastfood-Essen Sie sofort fett und träge werden lässt, ist es eben auch mit Fernsehen oder anderen Aktivitäten, die nicht so schlau sind. Aber Sie wissen selbst ganz genau, was Ihnen eher schadet und was Ihnen eher was bringt. Und sowohl körperlich als auch mental. Das Ganze erinnert mich an die Geschichte, die der alte Cherokee-Indianer seinen Enkeln erzählte. Bevor ich Ihnen die erzähle, nenne ich Ihnen noch kurz drei Komponenten, die wichtig sind. wie funktioniert denn das Gehirn überhaupt? Also nicht nur biologisch, sondern praktisch auf der Alltagsebene gibt es drei Bausteine, die eben hier runtergebrochen auf ein populärwissenschaftliches Niveau, drei Bausteine, die für uns relevant sind. Das ist die Hardware, das ist die Software und das ist die Softwarebenutzung. Und das sind die drei Komponenten, um die es letztendlich geht. Und bei jedem Baustein können Sie sich die Frage stellen, kann ich hier bei Bedarf etwas ändern? Wenn Sie glücklich sind im Leben, dann brauchen Sie nichts zu ändern, das ist alles gut. Wenn Sie aber überlegen, ich möchte irgendwie mich doch noch ein bisschen verbessern oder mal gucken, was ich so aus meinem Gehirn rausholen kann oder ich habe einfach Spaß daran zu lernen, mich weiterzuentwickeln, dann fragen Sie sich bei jedem der drei Bausteine das eben. So, die Hardware, über die haben wir schon gesprochen, die können wir über die gesunde Ernährung oder in Form von auch von entsprechender Forderung eben ausbauen. Auch Schlaf ist da eine wichtige Komponente. Dann Software können wir umprogrammieren. Das hatten wir teilweise schon in Video 2. Und darauf werden wir aber auch noch im Laufe des Trainings in verschiedenen Modulen noch intensiver eingehen. Und bei der Softwarebenutzung haben wir auch noch sehr viel Luft nach oben, da die meisten von uns immer noch unbewussten Automatismen folgen. Also die wenigsten stellen sich eben hier gewisse Fragen, warum tue ich eigentlich gewisse Dinge, die ich tue? Habe ich das eigentlich zu Hause gelernt oder haben sich da irgendwelche Gewohnheiten eingeschlichen, die vielleicht gar nicht so förderlich sind? Hier nochmal die Grafik dazu aus Video 2 als Erinnerung. Also Sie nehmen gewisse Dinge wahr, das meiste eben unbewusst. Daraus entstehen Emotionen, dann haben Sie diesen Puffer, wo Sie eben eingreifen können, wenn Sie das trainiert haben. Aus diesen Emotionen ergeben sich sonst eben einfach Gedanken, daraus entwickeln sich Gefühle und dann weitere Gedanken, die dann in Handlungen münden. Und das ist so eine Abfolge, die sich vielleicht ab und zu mal so im Kopf nochmal vor Augen führen könnten, wo sie dann sagen, okay, warum tue ich eigentlich gewisse Dinge? Warum reagiere ich vielleicht aufbrausend oder warum reagiere ich gekränkt oder eingeschüchtert oder was auch immer, um sich das dann ein bisschen bewusster zu machen, um dann diese Softwarebenutzung zu optimieren. So, und jetzt können Sie sich ein bisschen zurücklehnen, denn jetzt erzähle ich Ihnen einmal in aller Kürze die Geschichte vom weisen Cherokee-Indianer, die vielleicht dazu beiträgt, dass Sie noch mit dieser Geschichte etwas mehr anfangen können. Schweigend saß der Cherokee-Großvater mit seinem Enkel am Lagerfeuer und schaute nachdenklich in die Flammen. Die Bäume um sie herum warfen schaurige Schatten, das Feuer knackte und die Flammen loderten in den Himmel. Nach einer gewissen Zeit meinte der Großvater, Flammenlicht und die Dunkelheit, wie die zwei Wölfe, die in unseren Herzen wohnen. Fragend schaute ihn der Enkel an, und daraufhin begann der alte Cherokee seinem Enkel eine sehr alte Stammesgeschichte von einem weißen und einem schwarzen Wolf zu erzählen. In jedem von uns lebt ein weißer und ein schwarzer Wolf. Der weiße Wolf verkörpert alles, was wir als gut bewerten. Wie Freude, Liebe, Großzügigkeit. Der schwarze Wolf verkörpert alles, was wir als schlecht bewerten, wie Zorn, Angst, Gier oder Arroganz. Zwischen den beiden Wölfen findet ein ewiger Kampf statt. Dieser Kampf findet in jedem Menschen statt, auch in dir. Denn wir haben alle diese beiden Wölfe in uns. Der Enkel dachte kurz darüber nach und fragte dann seinen Großvater, und welcher Wolf gewinnt? Der alte Cherokee antwortete, der, den du fütterst. An dieser Stelle könnte die Geschichte jetzt enden und sie hätten eine wichtige Lektion für ihr Leben gelernt. Nämlich, das, worauf wir uns konzentrieren, das wächst. Das, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, das wächst. Egal, ob wir uns auf das Positive konzentrieren oder auf das Negative. Und das ist schon mal eine sehr wichtige Lektion. Und wenn Sie hier mit der Geschichte enden wollen, ist das durchaus schon mal etwas, was man ins Leben implementieren kann und dann auch überlegen, womit füttere ich denn mein Gehirn? Womit füttere ich denn, oder welchen Wolf füttere ich denn in mir? Allerdings ist das eben nur ein Teil der Wahrheit. Nehmen wir jetzt einmal an, der alte Cherokee-Indianer war ein Psychotherapeut und würde über den aktuellen Stand der Forschung verfügen. Dann würde er seinem Enkel die ganze Geschichte erzählen. Also, wir setzen wieder ein mit der Frage, und welcher Wolf gewinnt? Der Großvater antwortet, wer gewinnt, fragst du? Auf den ersten Blick wird es der sein, den du fütterst. Doch bedenke, wenn du nur den weißen Wolf fütterst, wird der Schwarze vor Hunger unkontrollierbar und den weißen Wolf nur umso stärker bekämpfen, um die Aufmerksamkeit zu bekommen, die er braucht. Aber wenn du ihn beachtest und respektierst, den schwarzen Wolf, dann bekommt er seinen Frieden. Damit ist auch dem weißen Wolf geholfen, denn auch der schwarze Wolf hat auf den zweiten Blick viele wertvolle Qualitäten. Dazu gehören Beharrlichkeit, Mut, Furchtlosigkeit und Willensstärke. Das sind Aspekte, die du brauchst in Zeiten, wo der weiße Wolf nicht mehr weiter weiß. Denn auch er hat eben seine Schwächen. Letztlich brauchst du also beide Wölfe. Es ist eine große Herausforderung für jeden von uns, dieses innere Gleichgewicht herzustellen. Ein Mensch, der den schwarzen und den weißen Wolf in Frieden in sich trägt, der hat alles. Damit ist diese Geschichte zu Ende. Ich lasse jetzt nochmal eine Sekunde auf sie wirken mit der Frage, was braucht unser Gehirn? Wenn Sie jetzt also in der glücklichen Lage sind, dass Sie dieses innere Gleichgewicht schon leben oder zumindest auf dem Weg dahin sind, dass es Ihnen immer besser gelingt, können Sie begleitend noch ein paar Dinge für Ihr Gehirn tun, um leistungsfähiger zu werden. Und das führt uns eben zu der Frage, was braucht unser Gehirn? Die Herausforderung mit wechselnden neuen Dingen, das hatten wir eben schon. Und dann gleich zum nächsten Punkt. Dann brauchen wir Schlaf. Und vielleicht erstaunt Sie das, vielleicht auch nicht. Spätestens, wenn ich Ihnen gleich die Erkenntnis aus der Gehirnforschung vorstelle, die sich auch gerade ganz spezifisch mit dem Schlaf auseinandersetzt, werden Sie wahrscheinlich dafür sorgen, dass Sie auch in Zukunft ein bisschen mehr schlafen als bisher. Dann brauchen wir eine gute Ernährung, wissen wir alle, und hier haben wir auch meistens kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Auch unser Gehirn braucht eine gewisse Ernährung und damit hat eben unsere Ernährung, wie auch immer sie dann ausfällt, eben Auswirkungen auf unser Gehirn. So, und der nächste Punkt ist, Überraschung, Überraschung, die körperliche Bewegung. Auch hier haben wir wahrscheinlich eher ein Umsetzungsproblem als ein Erkenntnisproblem, denn unser Körper hängt mit unserem Gehirn eng miteinander zusammen auf biologischer Ebene. Und das kann jeder von uns nachfühlen. Ob Sport oder Spaziergang, wahrscheinlich fühlen Sie sich nach Sport oder Spaziergang auch insgesamt etwas besser und fitter. Also ich rede hier nicht von Leistungssport, sondern eben von Alltagsbewegung. Zum Beispiel die Treppen nehmen statt den Aufzug, das Fahrrad zu nehmen zur Arbeit statt mit dem Auto, wenn es nah genug dran ist, oder eben leichtes Fitnesstraining. Manchmal komme ich nach Hause und fühle mich richtig energiearm und schaffe es gefühlt kaum noch in die Wohnung. Aber zum Glück habe ich eben einen Trainingspartner, mit dem ich ab und zu ins Fitnessstudio gehe oder joggen gehe. Und den möchte ich aber dann nicht hängen lassen. Und dann rufe ich ihn manchmal an und versuche noch irgendwie zu sagen, ja, hast du einen, passt es bei dir heute überhaupt, so wie wir es vereinbart haben? Und dann passiert was ganz Spannendes. Entweder ist er sehr motiviert und sagt, ja, natürlich komme ich und wir machen das. Und dann lasse ich mich mitziehen. Oder es gibt auch den umgekehrten Fall, wo ich ganz gut drauf bin und er irgendwie so einen schwachen Moment hat und dann ziehe ich ihn mit. Sodass unterm Strich wir eben uns gegenseitig eben motivieren. Das heißt also, wenn Sie einen Trainingspartner sich aufbauen können, in welcher Form auch immer, dann herzlichen Glückwunsch und nutzen Sie den dann auch. Und der Witz ist eben, wenn ich dann 2 Stunden später wieder nach Hause komme, obwohl ich dann eben entweder joggen war oder im Fitnessstudio eben schon Kraft gelassen habe, also Energie mich verausgabt habe, dann müsste man ja eigentlich davon ausgehen, dass man dann noch weniger Kraft hat als vorher. Aber interessanterweise ist genau das Gegenteil der Fall. Durch körperliche Bewegung, durch den Energieverbrauch in körperlicher Bewegung, kommt irgendwie neue Energie in uns an und meistens auch noch mehr als vorher. Und damit geht es dann letztendlich meinem Körper und auch eben meinem Geist nach der körperlichen Bewegung, nach dem Sport eben besser als vorher. zumindest meistens. Schauen wir uns aber diese Sache mit der Ernährung und dann mit dem Schlaf noch etwas genauer an. Letztendlich geht es um diese Energie im Gehirn. Energiemanagement behandeln wir ja insgesamt noch in Modul 6. Hier geht es erstmal darum, was das Gehirn braucht, damit wir eben mental leistungsfähig sind und auch mental leistungsfähig bleiben. Fangen wir also gleich damit an. Unser Gehirn braucht viel Energie, aber nur in Form von Glucose, also einfachem Zucker. Das ist also der Treibstoff unseres Gehirns und das ist auch der Grund, warum Schüler und Studenten in Klausuren häufig Traubenzucker dabei haben. Denn diese Energieform braucht unser Gehirn permanent. Das Problem ist nur, unser Gehirn kann keine Energie speichern, wie Zellen zum Beispiel, die Zucker in Fett verwandeln können. Und deshalb ist Traubenzucker in einer Klausur, die mehrere Stunden andauert, sogar zum Teil kontraproduktiv. Denn der hohe Zuckerpegel, der durch den Traubenzucker sofort zugeführt wird, erreicht in sehr hoher Geschwindigkeit eben unsere Blutbahn und wirkt damit wie so ein Turbo, so einen kurzfristigen Turbo oder so einen Nachbrennereffekt, wie man sie von Kampfjets kennt, die aber immer kürzerer Zeit noch mehr Leistung abrufen kann. Aber dann fällt dieses Leistungsniveau rasant ab, denn unsere Bauchspeicheldrüse hat gemerkt, wow, hier ist ein riesiger Anstieg von Zucker im Blut, hier muss ich massiv gegensteuern, damit dieser Blutzucker wieder abgebaut wird. Und damit ist die Gehirn ganz fleißig dabei, eben Insulin zu produzieren, um diesen hohen Blutzuckerspiegel herunter zu korrigieren. Und damit schießt sie dann meistens sogar übers Ziel hinaus. Und was ist das die Konsequenz daraus? Wir landen letztendlich in der Unterzuckerung und damit eben in genau dem Gegenteil von dem, was wir mit dieser Zuführung von Traubenzucker in einer langfristigen Klausur zum Beispiel, Prüfungssituation eben erreichen wollten. Bei Unterzuckerung des Gehirns erhalten wir ein Gefühl von Schwäche, Gefühl von Verwirrung, Schwindel bis sogar bis Ohnmacht. Und bestimmt kennen Sie auch Menschen, die ohne Unterzuckerung verwirrt sind. Aber Menschen mit einer Krankheit wie Diabetes 2 finden eben solche Zusammenhänge überhaupt nicht witzig. Und das kann ich auch verstehen. Also schauen wir uns lieber mal an, wie wir eine solche Unterzuckerung eben vermeiden können, ohne dabei fett zu werden. Ich habe Ihnen hier einmal die richtige Dosierung von Glucose auf 2 Folien mitgebracht. Bevor es losgeht, sind Sie bereit für eine harte, harte, schonungslose Wahrheit? Hier kommt sie. Schokoriegel und deren Kompagnons sind kontraproduktiv. Irgendwie haben wir das wahrscheinlich alle gewusst, aber irgendwie wollen wir es entweder nicht wahrhaben oder nicht wahrnehmen. Aber es ist einfach so. Die Frage ist jetzt, warum ist das so? Der Blutzucker steigt, Insulin wird ausgeschüttelt, Blutzuckerspiegel fällt wieder. Und das Ganze habe ich Ihnen in einer Grafik mal mitgebracht, damit Sie sich das ein bisschen besser vorstellen können. Und zwar gibt es hier 2,5 Linien. Also Sie haben erstmal die auf der Y-Achse die Blutzuckerveränderung und auf der Y-Achse eben auf der X-Achse eben die Zeit in Minuten. Und in dieser Grafik sehen Sie eben diese Veränderung des Blutzuckers bei einem sogenannten niedrigen glykämischen Index. Das ist die blaue Kurve, zum Beispiel bei Gemüse. Ja, also Sie sehen, dass diese Kurve sehr viel weniger stark ansteigt als die blaue und dann eben auch relativ entspannt wieder absinkt. Das heißt also, in diesem Falle reagiert die Bauchspeicheldrüse ganz entspannt und mit relativ wenig Insulin. Es ist ja auch es ist ganz, ganz harmlos, diese Korrektur eben vorzunehmen. Bei Vollmilchschokolade haben Sie ein Lebensmittel mit einem hohen glykämischen Index. Und das ist eben diese rote Kurve. Und hier reagiert die gesunde Bauchspeicheldrüse eben entsprechend intensiver, weil es deutlich schneller hochgeht und dann muss es auch deutlich schneller runtergehen. Und je höher eben dieser Anstieg ist und je weniger danach noch gegessen wird, kann es eben sein, und da teilen sich diese beiden Kurven ein wenig, dass es eben in die Unterzuckerung reingeht, als eben in dem normalen Verlauf, wenn Sie vielleicht noch mal ein bisschen was nachlegen, dass eben das Insulin zwar immer noch im Blut ist, aber eben nicht den kompletten Zucker abbaut. Wenn Sie aber nur einmal Traubenzucker zum Beispiel essen oder Vollmilch und dann nichts hinterher, dann geraten Sie eben in diesen Unterzuckerungsbereich. Das Problem dabei ist folgendes. Ihren Zellen können Sie sagen, zieh das Zucker aus dem Blut raus und verwende es für später. Also speichere es. Die Zellen im Gehirn sind dazu nicht in der Lage. Und daraufhin sinkt eben, während der Blutzuckerspiegel in unserem Körper eben gar nicht so der Engpass ist, also in unserem Körper ohne das Gehirn, wenn der wieder auf einem normalen Niveau ist, kann es eben sein, dass dann unser Gehirn eben in die Unterzuckerung reingerät, weil die Muskeln diese Unterzuckerung im Körper ja kompensieren können, dadurch, dass sie das ja speichern können. Sie können ja später auf die eigenen Reserven zurückgreifen. Die Leber hat auch Glukosereserven, die sie immer dann wieder ins Blut einfließen lässt, wenn eine Unterzuckerung droht. Also zum Beispiel auch eine Unterzuckerung des Gehirns. Das passiert zum Beispiel in jeder Nacht, wenn wir tief und fest schlafen und schon lange nichts mehr gegessen haben. So überleben wir das überhaupt. Aber die Leber arbeitet sehr langsam. Und nachts ist das aber kein Problem, da der ganze Körper ja ruht und relativ wenig Energie braucht und daher auch wenig Energie bereitgestellt werden muss, als wenn Sie natürlich in einer Klausur oder in einer Prüfungsphase sitzen oder vor Ihrem Team am Whiteboard stehen. Da brauchen Sie natürlich deutlich mehr Energie. Und in dieser Geschwindigkeit kann eben die Leber das nicht liefern. Und das führt eben dann zur Unterzuckerung im Gehirn. Und was hat das für eine Konsequenz? Unkonzentriertheit, Sie sind gereizt, Sie können auch ängstlicher sein, als wenn Sie diese Unterzuckerung eben nicht erleben. Und was passiert jetzt, wenn Sie das eben erleben? Der nächste Zuckerschub muss kommen. Sie haben also auf jeden Fall wieder einen Heißhunger, nehmen vielleicht das nächste Vollmilchprodukt zur Hand, Vollmilchschokoladenprodukt zur Hand und damit geht der ganze Zyklus wieder los. Aber abgesehen davon, dass man bei diesem Verhalten langsam aber sicher immer dicker wird, wissen Sie, was das Schlimmste ist? Im schlechtesten Fall kriegt Ihr Gehirn von der Zuckerüberdosis überhaupt nichts ab. Das heißt also, Sie geben dem Körper Zucker, Sie werden dadurch vielleicht etwas rundlicher und denken, Ihrem Gehirn geht es aber dadurch richtig gut. Sie wissen jetzt inzwischen, dass das meistens nicht so hinhaut. Aber im schlechtesten Fall kriegt Ihr Gehirn von der Zuckerüberdosis überhaupt nichts ab. Und warum ist das so? Weil alles ziemlich schnell geht. Schokosnacks sind nur sinnvoll, wenn Sie schon in einer tiefen Unterzuckerung drin sind. Das heißt also, wenn Sie nach einer langen Wanderung schon lange nichts mehr gegessen haben und der ganze Zucker in Ihrem Blut wirklich schon abgebaut wurde und es langsam an die Reserven geht, dann können Sie sich so einen Schokosnack ruhig mal reinziehen, weil Ihr ganzer Körper davon dann eben profitiert, weil er diese Energie auch im Körper braucht. Aber vielleicht haben Sie so eine Unterzuckerung ja auch schon mal erlebt und was es dann für ein tolles Gefühl ist, wenn man sich dann so ein Snickers abbeißt und was es dann wie ein gefühlter Lebensretter irgendwie ist. Und im Alltag sind diese Zuckerachterbahnfahrten für den gesunden Menschen auch kein Problem, ja, solange er gesund bleibt. Aber es droht eben die Gefahr von Diabetes. Denn wenn Sie diese Achterbahnfahrt Ihrer Bauchspeicheldrüse zu häufig antun, dann kann es sein, dass Sie eines Tages keine Lust mehr hat, Insulin auszugeben. Jetzt mal nicht medizinisch ausgedrückt. Sie ist quasi müde geworden und Ihrer Leber ist es leid, permanent auf das Insulin zu reagieren. Und wenn das eintritt, dann haben Sie ein richtiges Problem. Und das nennt sich eben Diabetes Typ 2. Und Diabetes ist nicht nur anstrengend, weil Sie sich permanent Blut abnehmen müssen, um den Blutzuckerspiegel zu messen und gegebenenfalls Gegenmaßnahmen einzuleiten. Nein, Diabetes ist auch noch richtig gefährlich für Ihren Körper und für Ihr Gehirn. Also, was tun? Lösung: komplexe Kohlenhydrate, davon haben Sie wahrscheinlich auch schon mal gehört. Unsere Verdauung braucht einfach länger, die komplexen Kohlenhydrate in einfache Zucker, die das Gehirn ja braucht, aufzuspalten und erst dann kommen sie nach und nach in die Blutbahn. Das Ergebnis: die Bauchspeicheldrüse kann sich entspannen, weil der Blutzuckerspiegel maximal leicht ansteigt. Die Leber wird nicht gebraucht und das Gehirn kann dann davon profitieren, weil der Zucker nun auch dort in Ruhe ankommen kann und dann eben die Leistung bereitstellen kann, die wir uns ja eben wünschen. Obwohl das hier jetzt keine Ernährungsveranstaltung ist, möchte ich Ihnen trotzdem kurz verraten, wo finden Sie die komplexen Kohlenhydrate? Es sind eben die üblichen Verdächtigen wie Obst, Gemüse, Nüsse, Samen und Körner, wobei Obst eben man da auch differenzieren muss. Viele haben dann einen hohen Zuckeranteil, da muss man ein bisschen differenzieren. Und wo finden Sie diese nicht? Das ist eben nicht in Fleisch, nicht in Eiern, nicht in Käse, nicht in Milch und eben auch nicht im Fruchtsaft etc. So, ich habe Ihnen hier noch einen Link mitgebracht von der University of Sydney. Wenn Sie den eingeben bei sich, dann kommen Sie auf eine Seite, wo Sie eben das Lebensmittel, wo Sie gerne wissen möchten, was hat das für einen glykämischen Index, können Sie mal kurz prüfen, wie hoch der dann eben ist. Was auch noch ganz spannend ist, Proteine aus Fisch und aus Nüssen werden sehr langsam und eben auch nur zum Teil in Glucose verwandelt. So, Sie sehen, wie schnell man in einem Führungskräftetraining über das Gehirn und über die optimale Versorgung und Funktionsweise im Gehirn zur Ernährung kommen kann. Und alles hängt letztendlich miteinander zusammen. Jetzt ist es aber eben so, ich bin kein sogenannter Ökotrophologe, also kein Ernährungsspezialist. Ich bin Experte für moderne Führung. Und wenn Sie präziseres Wissen zu dieser ganzen Ernährung haben oder mir dieses mitteilen möchten, können Sie mir gerne eine E-Mail schreiben. Ansonsten, wenn Sie noch gerne mehr Wissen sich aneignen möchten, fragen Sie Google, gehen Sie in die Buchhandlung Ihres Vertrauens und bilden sich da an der Stelle selber weiter. Der entscheidende Punkt, der zum Führungskräftetraining gehört, ist hier, glaube ich, deutlich geworden. Sonstige Ernährung, das handeln wir jetzt relativ schnell ab, denn entweder wissen Sie es sowieso bereits und handeln danach oder eben nicht, oder Sie können sich eben bei Interesse noch schneller einlesen. Eisen fördert den Sauerstofftransport. Sauerstoff ist auch nicht ganz unwichtig für Ihr Gehirn, wie Sie vielleicht wissen. Das ist auch sehr wichtig. So, dann haben wir eben Fett. Und es gibt eben gute und schlechte Fette. Die guten sind die sogenannten Omega-3-Fettsäuren und die schlechten sind eben die Transfettsäuren, wie Sie sie eben in industriellen Lebensmitteln finden. Und deshalb ist es eben nicht schlau, unbedingt im Büro oder auch zu Hause Kartoffelchips oder ähnliche Dinge vorzuhalten. Denn diese Fette sind weder körperfreundlich noch hirnfreundlich. Also versuchen Sie das irgendwie auf ein Minimum zu reduzieren. So, dann kommen wir zum großen Thema Koffein. Und vielleicht mögen Sie die gerösteten Fruchtkerne die dann in Wasser eben entsprechend ihre Wirkung entfalten in Form von Kaffee. In unseren Büros wird aus Ernährungssicht und aus Hirnoptimierungssicht viel zu viel Kaffee getrunken und häufig sogar als Pflichtgetränk ohne Alternative wahrgenommen. Und so lecker ein Latte Macchiato, Grande Latte, Frappuccino oder wie sie alle heißen, oder auch den doppelten Espresso, so sehr sie ihn auch schätzen. Und wenn ich allein diese Worte sage, rieche ich schon die gemahlenen Bohnen. In Überdosen kann Koffein eben zu Kopfschmerzen führen, zu Herzrhythmusstörungen oder eben sogar zu Angstgefühlen führen. Und was ich eben lange Zeit nicht wusste, ist, wenn Sie als Teetrinker unterwegs sind und denken, dass Sie dem Spott der Kaffeetrinker jetzt endlich was entgegenzusetzen haben, muss ich Sie leider enttäuschen, denn erstaunlicherweise hat grüner Tee, je nach Ernte und Sorte, zum Beispiel serviert als Matcha, bis zu 2,5-mal so viel Koffein wie Kaffee. Und das finde ich schon faszinierend bis erschreckend. Sie haben als Teetrinker natürlich noch Alternativen wie Pfefferminz und Rooibos-Tee und so weiter. Und davon können Sie raue Mengen trinken ohne Probleme. Und das bringt uns gleich zum nächsten Punkt, was Sie eben nicht in rauen Mengen trinken sollten. Das ist eben das Thema Alkohol. Außer einem gelegentlichen Glas Rotwein aufgrund der sogenannten Antioxidantien spricht leider überhaupt nichts für Alkohol. Also zumindest nicht im Kontext der Gehirnleistung. In anderen Kontexten, wie zum Beispiel das französische Urlaubslebensgefühl mit einem leichten Rosé oder einem schmackhaften Weißwein zur Spargelzeit im April oder Mai oder eben das Entenessen an Weihnachten mit einem guten Rotwein im Kreise der Familie, wenn es draußen kalt ist und der Schnee fällt. Ja, das sind ein paar Gründe, die für mich dafür sprechen, auch mal ein gutes Glas Wein zu trinken. Aber ansonsten sind sich da sowohl die Herren Biologen aus dem Bereich der Neurowissenschaften als auch die Ökotrophologen eben einig, dass Alkohol mehr Schaden verursacht, als eben Nutzen bringt. Und während der Erstellung dieser Präsentation habe ich für Sie einen Selbsttest gemacht. Ich kann glücklicherweise behaupten, über eine stabile Gesundheit zu verfügen, also habe ich das getan. Und das habe ich einfach gemacht, weil ich Sie jetzt schon ziemlich lange mit irgendwelchen Ernährungsdetails hier irgendwie, ich hoffe nicht belästige, aber auch zumindest mal viel darüber erzähle. Und da habe ich gedacht, probierst du doch einfach mal das Gegenteil von dem aus, was hier als sinnvoll angepriesen wird. Also, ich habe innerhalb von 2 Stunden regelmäßig Schokokekse gegessen, also so alle 10 Minuten, und mit grünem Tee runtergespült. Dazwischen kam dann noch in der ersten halben Stunde 1,5 Liter Cola zum Einsatz, also hochdosierter Einfachzucker. Und in der zweiten Stunde dann noch eine große Tüte Kartoffelchips. Endlich durfte ich mal im Sinne der, Wissenschaft möchte ich das nicht nennen, aber im Sinne dieses Experiments. So, und nach 90 Minuten hat mir meine Frau freundlicherweise noch einen doppelten Espresso hingestellt, natürlich mit weiteren Keksen. Also keine Vollkornkekse, keine zuckerreduzierten Kekse, sondern die guten Chocolate, Double Chocolate Brownie Kekse. So, und das Ergebnis, ja, nur für sie habe ich dieses Experiment durchgeführt und das Ergebnis lautet, so richtig gut ging es mir nicht. Was natürlich auch Auswirkungen hat auf unsere Gehirnleistung, ist eben einmal die Menge, die wir bei den Mahlzeiten zu uns nehmen und natürlich auch die Uhrzeit bei den Mahlzeiten. Das ist natürlich auch nichts großartig Neues. Sie kennen alle das sogenannte Mittagstief. Schwere Mahlzeiten lassen uns unseren Körper in einen Ruhezustand fahren, denn unser Körper denkt dann, du musst nicht mehr auf die Jagd gehen, denn schließlich ist dein Magen voll, also kannst du dich erholen, Kräfte schonen und ich verdaue erstmal in aller Ruhe. Und das Schlaue wäre eben, wenn Sie gerade wichtige Meetings am Nachmittag haben, eben leicht und wenig zu essen, dann sind Sie auch fit und leistungsfähig. Und außerdem bin ich noch ein großer Freund von sogenannter somatischer Intelligenz. Damit ist gemeint, lernen Sie schlichtweg wieder auf Ihren Körper selbst zu hören. Das heißt also, wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie irgendwie was, eine Leichtigkeit zu essen brauchen, geben Sie ihm das. Wenn Sie sich überlegen, na, ist das jetzt einfach nur Gewohnheit, jetzt irgendwas zu essen, dann lassen Sie es. Ihr Körper weiß schon im Grunde ganz gut, was Sie eben brauchen und was Ihnen auch gut tut. Und häufig haben wir das aber eben verlernt und müssen es dann eben neu lernen. Wenn Sie irgendwie das Gefühl haben, dass das ein Thema für Sie ist, dann lassen Sie sich da einfach von einem Ökotrophologen dabei unterstützen. So, genug mit dem großen Thema Ernährung, kommen wir jetzt zu einem anderen großartigen Thema, nämlich dem Schlaf. Warum ist Schlaf wichtig? Der Mensch lässt sich ja am besten mit Negativschlagzeilen motivieren und genau das möchte ich jetzt bei diesem Thema auch machen. Ich fange daher an mit den schlimmen Folgen von Schlafmangel. Nun, noch bevor Sie mir und Ihrer Umwelt erzählen können, dass in Ihrem Falle 6 Stunden Schlaf völlig ausreichend sind. Natürlich können Sie da ein statistischer Einzelfall sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass es Ihnen insgesamt mit 7 bis 8 Stunden Schlaf besser gehen könnte und würde, ist aber extrem hoch. Also schauen wir es uns eben an. Schlafmangel führt zu Konzentrationsschwierigkeiten oder auch Verwirrung. Ich hoffe, dass das alleine schon, das wäre schon spannend genug, gerade wenn Sie irgendwie vielleicht auch mit Maschinen arbeiten oder wo andere Menschen vielleicht in Gefahr sind, wenn sie nicht konzentriert sind, dass das schon ein guter Grund ist für mehr Schlaf. Aber ich habe noch ein paar andere, nämlich zum Beispiel verlängerte Reaktionszeit, emotionale Instabilität, also sind da zum Beispiel launisch, gereizt, erregbar oder auch deprimiert. Schlafmangel führt auch zu erhöhter Ausschüttung des sogenannten Stresshormons Cortisol und das hat eine dämpfende Wirkung auf unser Immunsystem. Das heißt, wir können dann eben schneller krank werden. Und eben erhöhte Ausschüttung des Hormons Ghrelin, das den Appetit anregt und damit zu Gewichtszunahme führen kann und meistens eben auch führt. Und insgesamt sind das schon mal ganz umfangreiche Gründe, wofür wir vielleicht ein bisschen mehr Schlaf einräumen können. Das Ganze habe ich noch ein bisschen grafisch aufbereitet und das sieht dann so aus. Auf der X-Achse, also auf der waagerechten Achse, haben Sie die Anzahl der Nächte, die Sie eine gewisse Anzahl von Stunden geschlafen haben. In dieser Grafik gibt es 3 Linien. Einmal 4 Stunden Schlaf pro Nacht, einmal 6 Stunden Schlaf pro Nacht und einmal 8 Stunden Schlaf pro Nacht. Auf der Y-Achse, also die senkrechte Achse, wurde das Nachlassen der Aufmerksamkeit während eines Leistungstests dokumentiert. Im Quadrat, das streng genommen an der rechten Seite offen sein müsste, erkennen Sie, ab wann die Leistung über eine gewisse Toleranz hinaus eben messbar eingeschränkt gemessen werden konnte. Diese Toleranz ist natürlich bei jedem von uns da. Also auch wenn wir ausreichend geschlafen haben, sind wir an dem einen Tag leistungsfähiger und an dem anderen weniger leistungsfähig. Deshalb hat man das nicht gleich an Tag 1 gemessen oder nach der ersten Nacht, sondern eben erst ab der dritten Nacht erstens und zweitens eben hat man eine gewisse Toleranz eingebaut. Erstaunlicherweise war, dass bei den 4-Stunden-Schlaftestpersonen bereits nach 3 Nächten eben diese messbar eingeschränkte Leistung gemessen werden konnte. Bereits nach 3 Nächten. Bei den Kandidaten mit dem 6-Stunden-Schlaf war das irgendwie erst nach 7 Nächten der Fall. Und wenn sie 8 Stunden im Schnitt geschlafen hatten, machte sich das Schlafdefizit erst nach 12 Nächten bemerkbar. Im Schnitt natürlich. Das sind, wie immer bei solchen wissenschaftlichen Studien, durchschnittliche Werte. Jetzt mal Hand aufs Herz. Überraschen Sie diese Ergebnisse? Mich haben sie überrascht. Vor allen Dingen bei dieser 8-Stunden-Linie, dass man trotz 8 Stunden Schlaf offensichtlich immer noch ein gewisses Schlafdefizit aufbaut. Natürlich sind Menschen unterschiedlich, aber dennoch scheint es ja so zu sein, dass wir alle irgendwie in unserer hochgetakteten Zeit zu wenig schlafen. Zumindest sagen das eben die Schlafforscher. Und wenn wir uns dann nochmal auf der linken Seite der Folie die ganzen Folgen des Schlafmangels anschauen, wird deutlich, dass sich Schlaf bzw. Schlafmangel auf viele Bereiche unseres Körpers und eben auch auf viele Bereiche unseres Geistes dann eben auswirken. Aber formulieren wir es doch einfach mal ganz umgekehrt. Was sind gute Gründe für Schlaf? Während ich gerade eben die negativen Seite beleuchtet habe, jetzt mal die positive. Und je länger die Hirnforschung mit den neuen sogenannten bildgebenden Verfahren eben arbeitet, desto mehr werden interessante Erkenntnisse zutage gefördert, während früher noch darüber gestritten wurde, ob Schlaf theoretisch überhaupt notwendig ist. Aber inzwischen, durch diese neuen Erkenntnisse, ist klar geworden, dass ganz wichtige und unersetzliche Prozesse im Gehirn eben ablaufen, die weit über das eigentliche Verarbeiten des Erlebten hinausgehen. Also wenn Sie was Neues gelernt haben, brauchen Sie eine gewisse Erholungszeit, auch Schlaf, damit sich das Ganze eben setzen kann. Also warum ist Schlaf wichtig? Schlaf beschleunigt die Erholung von Erschöpfung, Krankheit und Verletzung. Wenn Sie die Möglichkeit haben, wirklich dann zu schlafen, wenn Ihr Körper Ihnen wirklich signalisiert, jetzt musst du schlafen, dann können Sie die ein oder andere Krankheit wirklich dadurch vermeiden, dass Sie Ihrem Körper genau das geben, was er gerade braucht. Ganz spannend. Vieles deutet darauf hin, dass in der ersten Schlafphase die Verdrahtungen des Gehirns verfeinert und die Kodierungen für das Langzeitgedächtnis vorbereitet werden. Die Tiefschlafphase, die sogenannte vierte Phase, stärkt das Immunsystem. Und der REM-Schlaf, also REM steht für Rapid Eye Movement, also die Phase, in der unsere Augen sich viel bewegen und man dann eben festgestellt hat, dass es da eben da finden zum Beispiel auch Träume statt, an die wir uns erinnern. Da findet eben so eine Verarbeitung statt. Also der REM-Schlaf dient zur Festigung neu erworbener Fähigkeiten. Und Techniken wie Powernapping, maximal 20 Minuten, würden sich wahrscheinlich nicht zu großer Beliebtheit erfreuen, wenn sie nichts bringen würden. Weiß nicht, ob Sie das schon mal als selber erlebt haben oder als Experiment mal durchprobiert haben, mal einen Powernap zu machen. Das ist hochgradig spannend, dass man wirklich innerhalb von ein paar Minuten wirklich kurz abschalten und dann wirklich eine ganz andere Frische wieder hat im Kopf, um gewisse Dinge zu erledigen. Der Knaller bei diesem Thema, den bekommen Sie jetzt. Und zwar, one more thing. Kennen Sie die sogenannten TED Talks? TED Talks, das sind Kurzvorträge auf einem unglaublich hohen Niveau und Sie finden diese sogenannten Talks auf TED.com. Blende ich Ihnen gleich nochmal ein, die Adresse. Es gibt Vorträge zu den unterschiedlichsten Themen, wo eben Wissenschaftler, Hochschullehrer, unterschiedlichste Persönlichkeiten Dinge erforscht haben oder oder durch Experimente oder durch Langzeitstudien eben an Erkenntnissen gewonnen haben. Und einen Talk möchte ich an dieser Stelle Ihnen garantiert nicht vorenthalten. Im Gegenteil, schauen Sie sich diesen Talk einmal selber an. Wenn Sie also auf TED.com gehen, geben Sie einfach mal Jeff Iliff dort ein oder One More Reason to Get a Good Night's Sleep. Also ein Grund mehr, einen guten nächtlichen Schlaf zu erhalten. Jeff Iliff behauptet, nur im Schlaf kann das Gehirn gereinigt werden. Und jetzt sagen Sie, ja, da kann ja jeder kommen. Und wer ist überhaupt dieser Jeff Iliff? Jeff Iliff ist ein Neurowissenschaftler, der die einzigartigen Funktionen des menschlichen Gehirns, sich mit den einzigartigen Fähigkeiten und Funktionen des menschlichen Gehirns befasst. Er hat mit seinem Team und dank dieser bildgebenden Verfahren herausgefunden, dass im Gehirn nachts im Schlaf eine sogenannte Reinigung stattfindet und diese auch nur dann stattfinden kann, wenn der Mensch eben schläft. Und das zeigt er mit beeindruckendem Videomaterial eines schlafenden Menschen in diesem Vortrag. Alle Details dazu in seinem TED-Talk, eben One More Reason to Get a Good Night's Sleep auf TED.com. Schauen Sie sich den Vortrag einfach mal an. Der Vortrag wird auf Englisch gehalten. Die gute Nachricht ist, es gibt 29 verschiedene sprachliche Untertitel. Die schlechte Nachricht ist, Deutsch ist leider nicht dabei. Aber schauen Sie trotzdem einmal kurz rein. Das Videomaterial ist wirklich beeindruckend. So, und wenn Sie jetzt endlich von der Wichtigkeit des eigenen Schlafes überzeugt werden konnten, dann sollten Sie auch noch etwas über den Schlafzyklus wissen. Insgesamt können wir unseren Schlaf in 4 Phasen aufteilen. Und bevor wir diese 4 Phasen durchgehen, hier schon mal ein Verlauf einer ganzen Nacht. Dieses Schaubild erkläre ich Ihnen Schritt für Schritt anhand der einzelnen Phasen. Los geht's mit Phase 1. In dieser Phase befinden wir uns kurz vor dem Einschlafen. Diese Phase sollte man beim Powernapping möglichst nicht verlassen in Richtung Phase 2, sondern eben das vorher eben abbrechen und sich in den Wachzustand zurückholen. Freunde von mir setzen sich beim Powernapping in einen Sessel, nehmen ihren Schlüsselbund in die Hand, drehen die Hand so nach unten, legen ihre Arme ab und so, dass eben hier die Armlehne endet. Und dann schlafen sie eben ein in diesem Powernapping und sobald sie eben drohen, die Phase 1 zu verlassen in Richtung Phase 2, erschlafft unsere Muskulatur und dadurch lassen sie das Schlüsselbund los, das Schlüsselbund knallt auf den Boden, dadurch werden sie wach. Finde ich eine charmante Art und Weise, ist ein bisschen hart durch so ein, wie so ein Hufeisen, was irgendwie auf den Boden aufknallt, je nach Schlüsselbund und Untergrund. Ist ein bisschen hart, so in den Wachzustand zurückgeholt zu werden, aber man kann das so machen. Also Sie können sich auch einfach einen Wecker stellen auf 5 Minuten oder 10 Minuten. Da halten Sie auf jeden Fall den maximalen Nutzen, wenn Sie das eben auf diese Weise machen. So, und am Ende der Nacht können Sie in dieser ersten Phase, wenn Sie also wieder rum sind, Sie sehen da hinten den immer größer werdenden grünen Bereich und die Kurve, die immer wieder weiter Richtung Phase 1 geht, da können Sie am besten erstens wach werden und können Sie sich am besten auch noch an die Träume erinnern, die in dieser ersten Phase auch noch in der REM-Phase eben stattgefunden haben. Man braucht dann im Grunde, wenn man in dieser Phase ist, keinen Wecker mehr, man kommt ganz gut aus den Federn. Dann kommen wir, genau, Phase 1, die schläfrige, halbbewusste Phase. Dann kommen wir zu Phase 2, der sogenannte leichte Schlaf. Das ist eine Übergangsphase, in die es tief hinabgeht in die sogenannte Tiefschlafphase oder eben dann danach wieder zurück in den leichten Schlaf. Wenn Sie diese Phase überspringen, zum Beispiel wenn jemand Sie aus der Tiefschlafphase rausrüttelt oder Ihr Wecker Sie da weckt, dann fühlen Sie sich meistens wie von einem Laster überfahren. Also richtig so, es ist richtig schwierig, dann irgendwie in die Gänge zu kommen. Dann Phase 3, die sogenannte Übergangsphase. Und die Phase 4 eben, hier findet die tiefe Erholung statt. Diese Phase sollte jeder in der Nacht mindestens einmal erlebt haben, um sich wirklich zu erholen. Das sind diese diese kleinen, die Spitzen unten oder die Umkehrungen unten, die ich eben mit Lila kenntlich gemacht habe. Hier findet die tiefe Erholung wirklich statt. Das weiß auch Ihr Gehirn, dass am besten die Nacht vielleicht nicht immer ganz so lang ist und deshalb geht Ihr Gehirn eben am besten direkt sofort am Anfang in diese vierte Phase, ohne sich am Anfang mit der Rapid Eye Movement Phase aufzuhalten. Die kommt dann später. Diese Erholung ist viel, viel wichtiger als das, was in der REM-Phase passiert. Deshalb passiert das als erstes. Und wenn man sich diese Grafik ansieht, dann wird einem auch klar, dass die 7 bis 8 Stunden Schlaf am Stück deshalb auch sinnvoll sind, weil wir dann beim Weckerklingeln eben nicht mehr so tief schlafen. Hier noch ein Praxistipps für guten Schlaf, damit Sie vielleicht so auch entspannt schlafen können wie dieser Kandidat hier. Hören Sie auf Ihre innere Uhr, sofern das eben geht. Also wenn Sie abends um 22 Uhr anfangen, gegen Ihre Müdigkeit anzukämpfen, gehen Sie doch einfach ins Bett und verzichten Sie auf die nächste Stunde YouTube, Netflix, RTL oder was auch immer. Probieren Sie es einfach mal aus. Im Einklang mit der inneren Uhr sich zu erholen, tut richtig gut und ist richtig effektiv und auch effizient. Dann leiten Sie Ihren Schlafzyklus über das Licht ein und aus. Fangen Sie an, das Licht in Ihrer Wohnung schon eine Stunde vor dem Zu-Bett-Gehen zu reduzieren oder zu dimmen. Es gibt ja inzwischen auch extra Lampen, die zum Einschlafen immer dunkler und zum Aufwachen immer heller werden. Bei mir funktioniert diese Lampe, also die Unterstützung der Lampe, ziemlich gut. Vor allem im Winter hilft mir also diese Lampe, wenn es draußen noch dunkel ist, eben meinem Körper einen Tagesbeginn vorzugaukeln, so dass ich dann eben auch einfacher eben in meinem Rhythmus eben dann auch aufwachen kann. Arbeiten Sie nicht die ganze Nacht. Ich weiß, es gibt sogenannte Lerchen und es gibt Eulen. Hier verweise ich einfach auf Punkt 1 dieser Folie, nämlich hören Sie auf Ihre innere Uhr und auf die Wichtigkeit von Phase 4, also der Tiefschlafphase. Ab einem gewissen Punkt sind auch Eulen schlichtweg nicht mehr produktiv. Hören Sie also in sich herein und fragen sich ab und zu mal ernsthaft, bin ich jetzt eigentlich wirklich noch produktiv? Bin ich jetzt wirklich noch die Eule, die jetzt noch eine Stunde dranhängen kann oder sollte? Oder sollte ich nicht jetzt einfach mal ins Bett gehen? In einigen Unternehmensberatungen ist es wahnsinnig hip, einen sogenannten All-Nighter durchzuziehen. Also weil alles so wahnsinnig eng getaktet ist, also die ganze Nacht durchzuarbeiten. Das kann man als junger Mensch auch alles machen und bei der Bundeswehr mussten wir auch häufig mit wenig Schlaf auskommen und ich kenne auch im Krankenhaus oder im Rettungsdienst viele Menschen, die eben sehr lange Schichten haben, was schlichtweg nicht schlau ist, wenn sie sich von einem Arzt behandeln, der schon irgendwie einen 12-Stunden-Dienst hinter sich hat. Aber wir bezahlen alle dafür einen sehr, sehr hohen Preis. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber eines Tages schon. Und einige Tage ohne Schlaf haben bei einigen Menschen schon den finalen Zusammenbruch zum finalen Zusammenbruch geführt. Und das waren Menschen, die jetzt nicht irgendwie 40, 50, 60 waren, sondern die nicht einmal 30 Jahre alt waren. Da gibt es berühmte Twitter-Nachrichten von Menschen, die gesagt haben, irgendwie, keine Ahnung, das waren glaube ich 36 Stunden eines Unternehmensberaters, der im Investmentbanking tätig war, der dann gesagt hat, irgendwie 36 Stunden nonstop Arbeit und immer noch Attacke. Und ein paar Stunden später hat man ihn eben tot am Arbeitsplatz aufgefunden. So krass können eben Schlafmangeldefizite dann eben sich auf den Körper auswirken. Unser Körper kann viel ab. Aber als Führungskräfte müssen wir uns auch immer fragen, ist das jetzt wirklich notwendig? Oder können wir diese Aufgabe nicht vielleicht auch noch morgen erledigen? Ist das jetzt noch produktiv, dass ich nach einem 10-Stunden-Tag jetzt heute auch noch diese Aufgabe erledige und das noch durchführe oder dieses Meeting jetzt noch abhalte? Vielleicht stellen Sie sich einfach die Frage, kann ich meinem Unternehmen, meinem Kunden so am besten dienen? Und dazu natürlich auch noch die andere Frage, bleibe ich dabei gesund? Denn ein Unternehmen hat letztlich nur etwas von ihrer Leistung, wenn sie diese Leistung auch wirklich konstant bringen können. Und wenn sie nicht krank werden oder mit einem Burnout ausfallen oder kündigen, weil sie sagen, ich habe mich aufgerieben und ich sehe keinen Sinn mehr und ich muss mich jetzt erstmal ein Jahr lang irgendwie auf Bali erholen. Davon hat das Unternehmen dann letztendlich auch überhaupt gar nichts. Und das ist natürlich nicht nur eine Frage des Schlafes, aber eben auch. Oh, und den nächsten Punkt habe ich gerade eben schon angesprochen. Vermeiden Sie Schichtarbeit, liebe Ärzte, liebe Krankenpfleger, liebe Polizisten und Feuerwehrleute und alle anderen, die sich im Dienste unserer Sicherheit und Gesundheit im Schichtdienst befinden. Das ist keine schöne Nachricht. Es gibt so einiges, dass man dagegen tun kann, um die Auswirkungen von Schichtdienst abzumildern. Aber wenn Sie es irgendwie vermeiden können, vermeiden Sie es. Und einen Punkt habe ich noch zum Schluss, der sich bei manchen gestressten Mitmenschen schon zu einer Gewohnheit vielleicht entwickelt hat, die nicht so optimal ist. Lassen Sie sich nicht von Alkohol in den Schlaf wiegen. Alkohol fügt Ihren Tiefschlafphasen großen Schaden zu, sodass sie sich signifikant, also deutlich, deutlich schlechter erholen, als es sonst eben der Fall wäre. Wenn Sie aufgrund einer Pflichtfestivität sich Alkoholkonsum nun mal nicht vermeiden lässt, ob das eine betriebliche Feier ist oder mit Ihren Freunden aus dem Schützenverein oder wo auch immer Sie glauben, dass der Konsum von Alkohol sich nicht vermeiden lässt, dann versuchen Sie, nach dem letzten Bier, nach dem letzten Getränk etwas später ins Bett zu gehen, sodass Ihr Körper noch mehr Zeit hat, den Alkohol abzubauen, und trinken Sie viel Wasser, um eine Dehydrierung zu vermeiden. So, vielleicht stellen Sie sich jetzt noch die folgende Frage. Warum erzähle ich Ihnen das alles in diesem Führungskräftetraining? Ein paar Mal habe ich schon erwähnt, ich fasse es aber gerne nochmal zusammen. Eine Führungskraft muss voll in ihrer Kraft stehen, um gut führen zu können, gut kommunizieren, gut zuhören, gut entscheiden zu können, gelassen zu bleiben und durch diese Gelassenheit auch sympathisch zu sein. Und nur wenn Sie gelassen sind, können Sie auf manche Anfragen von Mitarbeitern, auf manche komische Ideen auch entspannt reagieren. Und wenn Sie da schon gereizt sind, artet das natürlich aus. Und wenn Sie aber gelassen sind, dann können Sie das Ganze ganz anders abpuffern. Und das geht alles nur, wenn man eben gesund ist. Dazu gehört eben auch ausgeschlafen ist und ein leistungsbereites Gehirn hat. Bei der Bundeswehr heißt das Pflicht zur Gesunderhaltung. Das gilt auch für die Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit unseres wichtigsten Werkzeugs. Was kann ich für mein Gehirn in diesem Kontext tun? Stellen Sie sich bitte folgende Frage. Füttere ich mein Gehirn mit dem richtigen Input, also mit den richtigen Fragen, die aus einer richtigen Einstellung resultieren, mit dem, womit ich mich eben umgebe. Stellen Sie sich diese Frage, mit welchen Fragen gehe ich durch mein Leben? Ein paar Anregungen habe ich Ihnen bereits im letzten Video gegeben. Sie finden diese auch jeweils auf den Arbeitsblättern. Es sind die sogenannten Erfolgsfragen, die Ihr Denken in eine erfolgreiche Richtung lenken können, wenn Sie das denn möchten. Füttere ich meinen Körper mit den richtigen Stoffen, sodass mein Gehirn optimal versorgt wird? Ja, das Thema Ernährung ist allgegenwärtig, gerade in unserer Überflussgesellschaft. Vielleicht haben Sie jetzt einen Grund mehr, warum Sie sich mit gesunder Ernährung einmal auseinandersetzen wollen oder warum sich das wirklich lohnt für Sie. Nicht nur für ein gutes körperliches Aussehen, sondern eben auch für Ihre Leistung im Gehirn. Schlafe ich ausreichend, also einmal Quantität und auch richtig die Qualität. Viele Menschen berichten stolz, wie spät sie wieder ins Bett gegangen sind und dass sie jetzt erst einmal einen richtig kräftigen Kaffee brauchen. Sie wissen jetzt, Sie wissen jetzt, dass diese Menschen Raubbau an sich selbst betreiben und dass diese Menschen nicht zu 100% einsatzfähig sind, weil diese Menschen nicht dafür sorgen, dass sie über die Nacht ihre Leistungsfähigkeit mit ausreichend Schlaf hergestellt haben. Also letztendlich ist das keine Errungenschaft, sondern eigentlich ein, ja, also für die Leistungsfähigkeit im Unternehmen eine schwierige Geschichte. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie ich als Führungskraft mit solchen Aussagen umgehe. Vielleicht kommt man zu einem freundlichen Gespräch mal zusammen. Dazu können wir noch mehr in Modul 3 zum Thema Kommunikation sprechen. Und Sie wissen auch, dass nur bei ausreichend Schlaf letztendlich Ihr Gehirn geputzt wird und ausreichend verarbeitet, ihr die neuen Erkenntnisse verarbeiten kann. Also es sind alles gute Gründe, letztendlich ein bisschen früher schlafen zu gehen, oder? So wie wir mit diesem Werkzeug hier, mit diesem Laptop umgehen lernen müssen, so sollten wir letztendlich auch lernen, mit unserem Gehirn umzugehen. Es ist unser wichtigstes Werkzeug in unserem ganzen Leben, ob beruflich oder privat. Ein Laptop ohne Strom funktioniert nicht. Ein Laptop funktioniert nur so gut, wie die Hardware letztendlich funktioniert und auch die Software. Und ist die falsche Software installiert, können wir nicht die richtigen Ergebnisse leisten. Oder nicht die Ergebnisse, die wir vielleicht für unser Leben für relevant halten. Und genauso ist es eben in unserem Gehirn. Wir haben uns hier viel mit der richtigen Pflege der Hardware beschäftigt. Den Teil der Software nennt man in der menschlichen Psyche eben Selbstkonzept. Es hat viel mit Glaubenssätzen zu tun, inneren Antreibern, Werte und Prinzipien. Und genau damit beschäftigen wir uns dann im nächsten Video. Bis dahin.